SBS in deutscher Sprache. Dieses FIFA-Fußball-WM-Segment wird Ihnen präsentiert von TAB und Hyundai.
England gewinnt das Elfmeterschießen und das ist kein Scherz. England ist somit im Viertelfinale und am Telefon ist Bernd Merkel. Hallo Bernd.
Ja, schönen guten Abend, Adrian.
Hast du es auch als Scherz empfunden zuallererst oder war das für dich gerade Realität?
Ich habe mir den Schluss dann auch noch live angeschaut und das ist natürlich schon was, wo man erstmal ungläubig staunt, aber letzten Endes, gut, jede Serie geht irgendwann mal zu Ende und von dem oder unter dem Hintergrund muss ich sagen, freut es mich für die Engländer, also dass sie vorher noch nie ein Elfmeterschießen bei einer WM gewonnen haben und jetzt endlich haben sie es geschafft, also ich gönn's ihnen.
Also man muss hier nochmals festhalten, England hat nie bei einer WM ein Elfmeterschießen gewonnen. Das war also wirklich absolute Premiere letzte Nacht. Aber das ganze Spiel hat sich sehr hingezogen. Es gab aber sehr viele gelbe Karten. Es gab einen Foul-Elfmeter und natürlich dann ganz spannend war der Treffer in der letzten Minute.
Ja, absolut. Also es war eine sehr, sehr hitzige Partie zwischen den beiden. Ich denke, England insgesamt war dann schon überlegen und hat auch in der ersten Halbzeit also kaum eine Chance für Kolumbien zugelassen. Ob und wie jetzt dann die Verletzung bei Kolumbiens James Rodriguez, der ja bei Bayern München spielt, da Einfluss hatte, gut, bleibt jetzt dahingestellt, man kann es eh nicht ändern und dann denke ich, war auch die Führung für England verdient. Kane aus meiner Sicht, also da wirklich auf dem besten Weg jetzt Torschützenkönig zu werden.
Penalty is given. Carlos Sanchez tangling with Harry Kane. Harry Kane, captain of England, scores for England again. They lead.
Ja, dann kommt Kolumbien aber nochmal zurück, eigentlich nicht sehr so zwingend, aber dann halt kurz vor Schluss, wie so oft, oder besser gesagt dann in der Nachspielzeit, dann nach einer Standardsituation machen sie das Ding rein und auf einmal geht es dann in die Verlängerung. Ne?
More than that, Mina has got a goal in stoppage time.
Könnte man sagen, dass Kolumbien eine der Mannschaften ist, die eigentlich sich sehr auf den einen guten Spieler stützen, also wie Rodriguez zum Beispiel, und ohne ihn konnten sie einfach nicht das durchsetzen, was sie eigentlich wollten. Kann man sagen, dass Kolumbien einer von denen ist?
Ja, also es ist natürlich immer eine ganze Mannschaft auf dem Platz, ne? 11 Spieler und ich würde mal sagen, definitiv eine Mannschaft, bei der das zutrifft, war Argentinien. Das war viel zu sehr bei mir oder aus meiner Sicht auf Messi zugeschnitten. Bei Kolumbien spielt Jaime Rodriguez mit Sicherheit auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, nicht aber die entscheidende Rolle, wie vielleicht jetzt ein Messi bei Argentinien oder ein Ronaldo bei Portugal. Trotzdem unterm Strich muss man sagen, wäre da wahrscheinlich viel mehr an Durchschlagskraft dann da gewesen, aber ja, es ist, denke ich, auch dann müßig, darüber zu diskutieren. Er war nicht dabei und konnte den Kolumbianern nicht helfen und wenn man das Spiel dann anschaut, war der Sieg, wenn dann auch erst im Elfmeterschießen, durchaus verdient für England.
Nun also England, Kolumbien 4:3 nach Elfmeterschießen und England wird nun am Samstag in einen sauren Apfel beißen müssen und zwar gegen Schweden antreten. Und Schweden hat uns Schweizern gestern Nacht einiges an Schmerzen zugefügt. Das Spiel endete mit 1:0 für Schweden.
Forsberg, big opportunity here and in. Took a little deflection on the way. Emil Forsberg arrives at this World Cup all right. For Kanji on the way. But Sweden have lift off here in St. Petersburg.
Damit ist auch ein Traum geplatzt für die Schweizer, die seit 1954 verzweifelt versuchen, endlich mal ins Viertelfinale zu kommen. Und das wurde ihnen letzte Nacht vergönnt.
Ja, also es war ja die sehr, sehr ausgeglichene Partie, die schon vorher von vielen Seiten prognostiziert wurde. Ich war in der ersten Halbzeit nicht so überrascht, dass das Spiel ziemlich verflacht ist am Anfang. Und erst dann gegen Ende der ersten Hälfte wurde es ein bisschen unterhaltsamer. Die Schweizer haben aus meiner Sicht sie hatten ja zwei Gelbsperren noch dazu in der Defensive. Die musst du auch erstmal kompensieren. Das haben sie auch sehr gut gemacht. Und dann ist es halt leider manchmal so, wenn du zwei ausgeglichene Mannschaften hast, dann hast du einen Schuss und dann wird er halt wirklich so unglücklich abgefälscht durch Forsberg, der noch dazu in Deutschland, in Leipzig spielt. Also für die Schweizer tut es mir wirklich leid, wie du schon gesagt hast, nach so einer langen, kann man schon sagen, Trockenperiode so kurz davor gestanden zu sein, ins Viertelfinale zu kommen, das ist natürlich schon sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig. Wer weiß, wann diese Chance wiederkommt.
Ja, also der Schweizer Trainer Petkovic hat seine Mannschaft auch selber kritisiert. Er meinte, sie waren etwas verklebt. Auch Schweden war ein guter Gegner. Und es gab Phasen, gerade in der ersten Halbzeit, die kamen mir dann noch vor von beiden Seiten, also Schweden und der Schweiz, fast wie ein Amateurspiel.
Ja, also das war schon zwischen den beiden dann, die haben sich da nicht viel geschenkt. Und wenn man überhaupt mal auf die Ergebnisse schaut, also bis auf Brasilien-Mexiko war jedes Spiel entweder ein Torunterschied oder dann letzten Endes erst im Elfmeterschießen entschieden. Das hat man eigentlich auch ganz, ganz selten, aber ist dann doch auch ein Augenmerk darauf, dass es wirklich viel, viel knapper jetzt geworden ist in der Weltspitze.
Also kann man sagen, dass Schweden nur deshalb erfolgreich war, weil die Abwehr praktisch undurchdringlich war. Also Schweden stand ja letztmals 1994 in den USA im Viertelfinale und damals reichte es sogar zum dritten Platz. Und dann folgten aber drei verpasste Turnierteilnahmen, so wie 2002 und 2006. Da war jeweils das Aus im Achtelfinale. Und das alles, obwohl ja Ibrahimovic der große Star war. Und jetzt ohne ihn
stehen sie im Viertelfinale.
Kann es sein, dass das Team besser geworden ist?
Das ist natürlich dann so ein sehr, sehr interessanter Effekt. Gerade was du vorhin auch schon angesprochen hast mit dem Jaime Rodriguez bei Kolumbien. Es kann eben auch von Vorteil sein, wenn sich nicht alles auf diesen einen großen Superstar konzentriert. Selbst wenn da vielleicht innerhalb der Mannschaft er die entsprechende Anerkennung hat, aber da gibt es vielleicht dann doch den ein oder anderen Schlendrian mal, dass man sagt, okay, der wird es schon richten. Und jetzt hast du aber nicht den herausragenden Star. Ich meine, du hast Emil Forsberg, der eben gestern dann auch getroffen hat, vielleicht noch als sehr guten Spieler, aber natürlich längst noch nicht auf einem Level von dem Ibrahimovic. Und da musst du dann als Mannschaft dann eben hingehen und sagen, so, und wir packen das jetzt gemeinsam an. Und wie so oft, so ein alter Fußballerspruch, die Titel werden in der Defensive gewonnen und auf die konnte sich Schweden einmal mehr verlassen. Und wenn du dann halt vorne einmal so einen Glücksschuss hast, dann kann das eben ausreichen.
Am Samstag geht es weiter mit Schweden gegen England. Wir werden noch näher auf das Spiel eingehen. Dann am Freitag, aber vielleicht jetzt schon eine Prognose, wie das aussehen könnte.
Ja, es wird natürlich jetzt, je mehr wir aufs Finale zugehen, es wird immer enger, ne? Und wenn du das Spiel jetzt anguckst, dann denkt man natürlich in erster Linie an Harry Kane gegen die schwedische Abwehrmauer, ne? Er hat ja jetzt schon 7 Buden gemacht. Gut, es waren auch Elfmeter mit dabei. Aber vielleicht bringt auch so ein Elfmeter wieder die Entscheidung. Also momentan fällt es mir sehr, sehr schwer, da eine Prognose abzugeben. Die Engländer haben gestern definitiv gezeigt, dass sie angekommen sind, also dass diese Vorrundenspiele, die Siege durchaus auch verdient waren. Die Niederlage gegen Belgien haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Ich sehe England hauchdünn vorn, weil sie jetzt durch den Sieg, glaube ich, nochmal viel mehr Momentum gewinnen als die Schweden vorher. Die waren ja vorher schon sehr, sehr happy. Bei England war es so ein bisschen, ne, nach der Gruppenphase, die Niederlage gegen Belgien, wie kann man das alles interpretieren? Aber trotzdem die Begegnung definitiv ganz offen für mich.
Soweit zu den Spielen von gestern Nacht. Auch gestern Nacht kam eine neue Meldung dann über die Äther, dass Joachim Löw deutscher Fußballtrainer bleiben wird bis 2022. Es war vom Deutschen Fußballbund nicht ganz offiziell bestätigt worden, aber die hatten ja schon im Vorfeld gesagt, dass sie gerne mit ihm weiterarbeiten möchten. Aber jetzt ist es klar, Jogi hat die Entscheidung getroffen, er bleibt. Wie gut, wie schlecht ist das für das deutsche Team?
Ja, es ist natürlich jetzt, man muss verschiedene Aspekte sehen. Also ich denke, aus Löws Sicht geht er für sich schon ein großes Risiko ein, weil obwohl jetzt die WM unterm Strich sehr, sehr schlecht gelaufen ist, denke ich mal, in ein paar Jahren würde ihn, wenn er jetzt zurückgetreten wäre, hätte ihn jeder immer noch als den Weltmeistertrainer gesehen. Das heißt also, er setzt sich selber jetzt massiv unter Druck und muss jetzt natürlich auch entsprechend liefern. Also das heißt, bei der nächsten EM in zwei Jahren, sage ich mal, muss mindestens das Halbfinale drin sein. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich vom DFB-Präsidium. Ich meine, diese Aktion kurz vor der WM, diesen Vertrag bis 2022 zu verlängern, das ist für mich sehr, sehr fragwürdig. Und wenn sie ihn jetzt auch noch entlassen hätten, dann hätte man natürlich gesagt, also das passt irgendwie hinten und vorne nicht. Und ich denke auch, dass sie keinen geeigneten Kandidaten gefunden hätten. Für den deutschen Fußball an sich, sage ich ganz objektiv, hat Joachim Löw bewiesen, dass er nach großen Turnieren immer wieder eine neue Mannschaft aufbauen kann. Von dem Aspekt her und auch wegen der fehlenden Alternativen sehe ich das jetzt als durchaus positiv. Was ich eben nicht nachvollziehen kann, ist Löws Gedankengang, weil er sich selber da schon nochmal massiv jetzt unter Druck setzt.
Also er setzt sich unter Druck in dem Sinn, dass er sich jetzt hauptsächlich auch massiv verändern muss, also
genau,
seine Taktik auch ändern muss. Nun, sein erklärtes Ziel ist ja, dass Deutschland 2020 Europameister wird. Bis dahin sind es nur noch zwei Jahre, also nicht viel Zeit, um so einen Erfolg herbeizuschaffen. Jetzt ist Pause in der Weltmeisterschaft bis am Freitag. Also heute Nacht können wir endlich mal etwas schlafen.
Genau.
Und dann hören wir wieder von dir morgen mit einer Vorschau auf die beiden Spiele. Uruguay gegen Frankreich und Brasilien gegen Belgien. Bernd Merkel, besten Dank.
Alles klar, Adrian, schönen Abend. Bis bald.
Tschüss.
Dieses FIFA-Fußball-WM-Segment wurde Ihnen präsentiert von Tab und Hyundai. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.